Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer bayerisch-tirolerischen Koproduktion Wahre Schönheit. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnörl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie und bin in Innsbruck zu Hause. Und an meiner Seite, 160 Kilometer entfernt, ist Astrid Domczak in München. Hallo Astrid.
Hallo Carlo. Ich freue mich besonders auf die Folge heute.
Ja, wir haben eine Anfrage bekommen von einer Zuhörerin, Elisabeth. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Anfragen kann man ja auf podcast@excellentbeauty.com stellen. Und ihre Frage war, sie möchte wissen, was wir wissen über operativen Brauenlift. Sie sagt, sie findet sehr wenig im Netz über diese Technik oder über die Techniken, die möglich sind. Und fragt uns eben deshalb, was wir dazu wissen oder zu sagen haben. Und ich kann es gleich spoilern, wir haben viel darüber zu erzählen. Was brennt dir da noch auf dem Herzen, Astrid?
Ja, also ich habe tatsächlich auch eine Menge Fragen an dich. Also unter anderem, wann macht man ein operatives Brauenlift? Also wann ist das indiziert? Wie funktioniert das? Wie kann man das vielleicht auch kombinieren? Was sind die Ergebnisse, die ich erwarten darf? Also ich werde da immer wieder zwischendrin reinbohren sozusagen, während du erzählst.
Macht es. Ich werde mal über das ganze System ein bisschen erzählen. Und zwar, die Augenbraue ist ja, wie wir an unserer Mimik ja im Spiegel oder beim Gegenüber feststellen können, eine sehr mobile Zone im Gesicht, die sehr wichtig ist für unseren persönlichen Ausdruck. Und sie wird bewegt von einem großen Muskel, dem Musculus frontalis oder Stirnmuskel, der praktisch von Augenhöhlenrand bis in den Hinterkopfbereich reicht, mit einer Bindegewebsplatte dazwischen. Aber das ganze System zieht sich also über den ganzen Kopf drüber. Und dieser Muskel hält sozusagen die Augenbraue in Position, und zwar aktiv. Das heißt, je nach Spannung, je nach Grundspannung oder Tonus, wie wir das auch nennen, ist die Augenbraue ein bisschen höher oben oder ein bisschen weiter unten. Und das merkt man natürlich dann auch im Laufe des Lebens, dass die Augenbraue zunehmend an Höhe sozusagen einbüßt. Sie rutscht im Lauf des Lebens immer ein bisschen millimeterweise nach unten, Richtung Erdmittelpunkt, wie immer sagt.
Oh.
Ja,
so weit, so weit.
Na, so weit dann doch nicht. Aber auf jeden Fall in die Richtung. Und dadurch verändert sich sehr viel im Gesichtsbereich. Das spürt man am Anfang natürlich relativ wenig, aber mit der Zeit fällt einem auf, dass die Haut am Oberlid immer mehr wird. Und das ist dann oft der Grund, warum Patientinnen oder Patienten zu mir kommen. Sie sagen, sie haben Schlupflider.
Mhm.
Und sie erwarten sich natürlich auch, dass sie dann praktisch diesen Hautüberschuss, wie man das so meistens hört und weiß, diesen Hautüberschuss am Oberlid wegnehmen. Und in mindestens 9 von 10 Fällen sage ich dann, das Problem liegt nur zu einem kleinen Teil am Oberlid. Das Hauptproblem ist die Position der Augenbraue.
Mhm.
Und in den allermeisten Fällen wird dann auch quasi, wenn die Patientinnen oder Patienten mir das glauben, was ich ihnen erzähle, mit der Lidkorrektur auch die Augenbrauenposition korrigiert. Also das ist, finde ich, für den offenen Blick ein ganz, ganz wesentliches Element, die Position der Augenbraue.
Mhm.
Man fängt einmal damit an, Frauen fangen meistens damit an, dass sie sich die Augenbrauen entsprechend fasonieren. Das heißt, dass sie den Unterrand auszupfen und damit wirkt die Augenbraue höher und der Blick schon offener. Und irgendwann einmal hört es dann auf. Und dann gibt es einmal konservative Maßnahmen, wie man diese Augenbrauen in Position bringen kann. Das heißt, also, oder nicht operative, sagen wir es lieber so.
Da kommt das Botox wahrscheinlich ins Spiel, oder?
Richtig, ja. Botox ist ja recht bekannt dafür, dass es die Augenbrauenposition verändert. Leider nicht immer in die richtige Richtung.
Ja.
Also es gibt auch die Position nach unten. Und immer dann, wenn, ja genau, ich mache gerade Grimassen da und ich soll ernst bleiben, Mann. Oh.
Ja, Herausforderung.
Ja, also wenn man die Stirnfalten behandelt, dann muss man darauf achten, dass eben die Position der Augenbraue nicht nach unten geht. Warum? Die Stirnfalten entstehen ja dadurch, dass der Muskel sich anstrengen muss, die Augenbraue anzuheben, weil der Grundtonus, die Grundspannung im Muskel so weit nachgelassen hat, dass bei im entspannten Zustand eben die Augenbraue zu tief sitzt und aufs Auge drückt. Jetzt zieht man die Augenbraue hoch und legt die Stirn in Falten. Und dann geht man zum Onkel Doktor und sagt, mir stören meine Stirnfalten, tu die weg, spritz mal Botox rein. Und wenn man das dann macht, dann ist der Grundtonus vom Muskel noch schlechter, die Augenbraue rutscht runter und dann hat man das Gefühl, man kriegt die Augen nicht mehr auf. Also das ist immer mit ganz wichtig, dass man da die Balance haltet. Es gibt aber die Möglichkeit, die Augenbraue, wie gesagt, mit Botulinumtoxin auch hochzubringen. Und zwar hat dieser Stirnmuskel einige Gegenspieler, nicht nur einen, sondern mehrere. Einer davon ist der Corrugator, das ist der Muskel, der die Zornesfalte macht, also die Falte an der Nasenwurzel. Dann gibt es noch so ein winzig kleines Muskel oberhalb vom Corrugator, den Depressor supercilii. Das ist ein kleiner Strang, den ich, wenn es darum geht, die Augenbraue anzuheben mit Botulinumtoxin, extra behandle noch zusätzlich. Dann gibt es den Ringmuskel um das Auge, also den Lidschließer. Das ist ja so ein großer ringförmiger Muskel ums Auge. Der zieht am seitlichen Rand von der Augenbraue. Und der macht aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Krähenfüße. Also wenn man die Krähenfüße mit Botulinumtoxin zum Beispiel behandelt, dann hat man auch gleichzeitig ein bisschen einen Zug weg von der Augenbraue. Und da gibt es halt noch die Schwerkraft. Also es sind ein paar Faktoren, gegen die der arme Stirnmuskel alleine ankämpfen muss. Und man kann ihm da helfen, indem man eben den Corrugator, also den Zornesfaltenmuskel und den Krähenfüße produzierenden Muskel und vielleicht noch diesen kleinen Depressor supercilii dann schwächt und dann hat der Stirnmuskel leichteres Spiel und die Augenbraue geht ein bisschen hinauf. Das ist der Plan.
Okay, also da fallen mir jetzt gleich noch zwei Sachen ein. Das eine ist ja, wir haben in einer anderen Podcast-Folge mal so ganz kurz das Thema Foxy Eyes gestriffen, wo man ja mit versucht, sozusagen mit Fäden ein kleines bisschen auch die Augenbrauenform ja zu verändern und natürlich auch anzuheben. Ist das denn was du in dem Zusammenhang auch ansprichst oder was Patienten vielleicht ansprechen und sagen, na ja, also zusätzlich zu dieser speziellen Augenbrauenform würde es ja vielleicht auch ein bisschen anheben helfen. Ist das so? Fragezeichen.
Ja, also Fadenlift, du hast jetzt davor gegriffen.
Oh, Entschuldigung.
Aber das ist alles gut. Nein, dazu bist du ja da. Du musst mich auf Trab halten. Der Fadenlift ist sicher eine Option, auch im Augenbrauenbereich. Wobei ich da immer sozusagen die Erwartungen ein bisschen zurückschraube, weil diese Fäden greifen ja im Unterhautfettgewebe, also relativ oberflächlich. Und die Stirn per se ist relativ rigide, also die hat jetzt nicht so die Lockerheit wie zum Beispiel das Unterhautfettgewebe an der Wange. oder im Jochbogenbereich. Und deswegen ist dort also der Hebeeffekt nicht sehr groß. Und was ich immer predige, wenn ich über Fadenlifting rede, das habe ich sicher schon einmal erwähnt in einer Folge, bin ja nicht sehr glücklich über den Begriff Fadenlifting.
Weil der Hebeeffekt
an und für sich ist ja gar nicht im Vordergrund. Ja, also das ist zwar momentan da, also man hat dann tatsächlich ein bisschen eine Bewegung, ganz egal, wo man den Faden jetzt einsetzt, natürlich auch bei der Augenbraue, aber dieser Effekt ist relativ bald wieder weg. Das haltet vielleicht die eine oder andere Woche. Und dann lassen diese Häkchen oder Cones oder was auch immer nach. Und dann muss man warten, bis sich da rund um diese Fäden ein Kollagenstrang gebildet hat, der ja dann das Ganze stabilisiert. Also deswegen darf man sich jetzt von einem Fadenlift per se nicht allzu viel erwarten. Und für die Foxy Eye, finde ich, ist der Faden allein eigentlich zu wenig. Also da sind wir dann schon im Operativen mehr.
Aber die Kombination zwischen Botulin und Toxin und Fäden macht auf alle Fälle Sinn, nach deiner Meinung, wenn es also jetzt mal bei konventionellen Methoden um die Augenbraue geht oder das eine oder das andere?
Na, man kann das ohne weiteres kombinieren, natürlich nicht zeitgleich. Also man muss ein bisschen einen Abstand halten, weil durch die Fäden erzeugt man ja auch ein bisschen eine Schwellung und eventuell einen Bluterguss. Und dann kann es sein, dass eben die Position des Botulinumtoxins im Muskel verändert wird, dass das abdriftet über die geöffneten Gewebespalten und dann unter Umständen an einer Stelle sitzt, wo man es nicht braucht. Aber grundsätzlich ist gegen die Kombination gar nichts zu sagen. Ja, das ist sicher. Man muss halt wissen, das ist ja auch bekannt, dass beides zeitlich begrenzte Wirkung hat. Botulin und Toxin hält ca. 4 bis 6 Monate. Und die Fäden, je nachdem, welche Art man nimmt, zwischen 2 Monaten und 1,5 Jahr. Ich tue jetzt ein bisschen tief stapeln. Also man erwartet sich natürlich länger, aber die Resorptionsrate, je nach Material, welchen Faden man nimmt, ob das ein BDO-Faden oder ein BLLA-Faden ist und so, das bewegt sich in diesem Bereich. Ja.
Und meine zweite Frage kommt eher aus dem operativen Bereich. Ich meine, du hast ja vorher schön erklärt, dass wir eben diesen großen Stirnmuskel haben und dass da viele kleine Muskeln auch noch mitspielen und dass ja irgendwann das Thema Absacken, Hautüberschuss und so weiter zum Tragen kommt. Wann siehst du dann eigentlich die Indikation für einen Stirnlift, wo man dann quasi alles bearbeitet? Also ist das auch was du häufig machst oder wo du dann den Patienten berätst und sagst, na ja, also eigentlich, das eine ist natürlich der Hautüberschuss im Oberlidbereich, das andere ist die Position von der Augenbraue, aber das nächste und ursächliche ist vielleicht einfach das Thema, dass die Stirn runterkommt?
Genau. Also erstens einmal, an der Stirne per se gibt es keinen Hautüberschuss. Ja, der einzige Hautüberschuss ist tatsächlich am Oberlid selbst. Die Lidhaut ist extrem zart, sie ist Umwelteinflüssen relativ stark ausgesetzt, sie ist permanent in Bewegung, wir zwinkern ja die ganze Zeit. Also da ist einfach viel Belastung drauf und dementsprechend gibt dann die Elastizität ein bisschen nach und dann entsteht ein gewisser Überschuss. Der Großteil des Überschusses ist sicher dadurch, dass der Abstand zwischen Wimpernrand und Augenbraue kürzer wird. Das heißt, wenn die Augenbraue runterrutscht und man macht das Auge auf, dann ist weniger Platz und dadurch entsteht ein relativer Hautüberschuss, den man zum Großteil mit Positionieren der Augenbraue schon korrigieren kann. Und das ist gleich die Überleitung zum zweiten Teil deiner Frage, wann man das macht. Im Prinzip ist es so, davon ausgehe, je jünger eine Patientin ist mit dem Wunsch der Schlupflidkorrektur, desto eher denke ich an eine Brauenhebung.
Oh.
Also Ja, eigentlich ist zuerst die Brauenhebung und dann die Lidkorrektur, weil eine junge Patientin, also was ist so in die 30, Anfang 40, die hat selten tatsächlich so viel Hautüberschuss schon am Oberlid, dass sie das damit das Thema erledigt ist, sondern die hat von vornherein eher einen schwächeren Tonus oder im Stirnbereich oder die Augenbraue ist genetisch einfach eher ein bisschen tiefer angelegt. Ja? Also das hat sie geerbt von den Vorfahren und hat dadurch Schlupflider. Und dann kann ich da Haut wegschneiden, was sie will, das bringt überhaupt nichts, sondern dann muss sie zuerst einmal die Brauen anheben. Also es ist tatsächlich so, dass sie, je jünger Patientin ist, desto eher denke an eine Brauenhebung als an eine Lidkorrektur. Und bei älteren
Das ist interessant, das war mir nicht klar.
Ja, ja. Und bei älteren Patientinnen ist es so, dass die Augenbraue interessanterweise eher wieder ein bisschen höher steht, weil die das einfach so schon verinnerlicht haben. Und dass man dann vielleicht mit einer lokalen Korrektur wunderbar durchkommt. Da bin ich jetzt schon mittendrin im operativen Bereich. Also der Klassiker, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man die Braue positioniert. Ich habe noch auf der Klinik gelernt, man schneidet am Oberrand der Augenbraue, also so, wo die Haare beginnen, einen Hautstreifen raus und hebt dadurch die Augenbraue. Das hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass die Narbe an der Augenbraue, gerade wenn die Augenbraue im Laufe des Lebens ein bisschen dünner wird, recht gut sichtbar ist. Also die Narben werden meistens so leicht eingezogen. Also ich mag das gar nicht. Und das Zweite ist, es hält da nicht. Ja? Also dieser Hautüberschuss, der gleicht sich relativ schnell aus und dann ist alles wieder, wie es war. Nur, dass man dann zusätzlich eine Narbe hat.
Okay.
Man kann das bei Männern zum Beispiel auch in einer Stirnfalte, also mitten an der Stirn machen. Fällt gar nicht auf, die Narbe, ja, wenn die in einer Falte liegt, solange bis er halt Botulinumtoxin verwendet, weil dann, wenn die Stirn glatt wird, dann sieht man natürlich die Narbe. Also das finde ich jetzt auch nicht gut. Das heißt, wo geht man hin? Man geht entweder an den Haaransatz oder sogar in die Haare oder man geht zum Lid. Ja, weil man kennt es ja, wenn man eine Lidkorrektur macht, die Narbe am Oberlid, die sieht man so gut wie gar nicht. Ja. Und das ist so mein Favorit bei älteren Patientinnen und bei Männern. Da mache ich so, dass ich einfach eine normale Lidhautreduktion mache, also eine Lidkorrektur, und gehe von dort aus unter der Haut bis zum Augenhöhlenrand, also unter die Augenbraue, fass mir die Augenbraue mit einer Naht von innen und fixiere sie in der Tiefe an einer festen Struktur. Ja. Dadurch kann ich sie sozusagen ein bisschen höher positionieren und nähe es da regelrecht fest. Deswegen hat man trotzdem Mimik, also das wird gar nicht beeinflusst. Was man spürt am Anfang in den ersten Wochen, wenn man zum Beispiel niesen muss und die Augenbraue zusammenzieht, dann zieht es natürlich an der Stelle.
Ja.
Das kann recht unsympathisch werden. Eine Patientin hat mir erzählt, sie haltet jetzt nicht mehr die Hand vor, wenn sie vor die Nase, wenn sie niesen muss, sondern sie haltet sie auf die Stirn. Ja, also, um sozusagen diesen Druck da wegzunehmen, weil sie das so unangenehm gefunden hat. Es gibt sich, aber am Anfang kann das schon ein bisschen unangenehm sein. Also das ist die eine Variante, die ich sehr gern mache, aber eben wie gesagt bei den jüngeren Patientinnen, wo der Hautüberschuss nicht das Thema ist, spare ich mir vielleicht sogar mal das Entfernen der Haut am Oberlid, also diese zusätzliche Narbe, und gehe hinauf. Gehe also in den behaarten Kopfbereich, so im Übergang mittlere, also im Schläfenübergang zur Mitte hin, mache ich einen kleinen Schnitt in den Haaren und dann gehe praktisch unterirdisch bis zur Augenhöhle runter, mobilisiere das Ganze, mache das also beweglich, verwende dazu eine Videokamera, also Endoskop heißt es bei uns, und löse das und dadurch wird das Ganze ein bisschen mobiler und dann fasse ich mir das von innen mit Fäden, die dann mit denen ich das Ganze dann hochziehe. Also das hat mit dem Fadenlift nichts zu tun, weil ich wirklich den Muskel greife und am Muskel das Ganze hinauf positioniere. Mit Nähten, die sich nicht auflösen, also die Fäden bleiben drinnen. Ich verwende da Gore-Tex. Das kennt man von den Jacken und so.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen,
super das ist ein super Nahtmaterial. Das kommt aus der Gefäßchirurgie und die Gefäßchirurgen ziehen die Nähte auch nicht mehr, wenn sie ein Blutgefäß zusammennähen. Und das kann ruhig drinnen bleiben, ist weich, hat ein bisschen Eigenelastizität und eine gute Reißfestigkeit. Und das lässt man dann einfach drinnen und da macht man 3-4 Nähte und je nachdem kann das ein bisschen seitlicher positionieren oder mehr in der Mitte. Und dadurch hebt man die Augenbraue an. Hat dann nur im behaarten Kopfbereich so eine 2,5, maximal 3 cm lange Narbe links und rechts. Haare kommen keine weg. Also das finde ich ist die eleganteste und auch mit Abstand die langfristigste Methode, die Augenbrauen anzuheben. Mhm. Das ist so mein Favorit. Okay. Und wie gesagt, je jünger Patientin ist, die das Problem hat, desto eher mache ich diese endoskopische Technik.
Mhm. Und meine Frage, die sich da unmittelbar aufdrängt, ist, wie ist das mit der Form von der Augenbraue? Kann ich die quasi über die Positionierung der Fäden dann beeinflussen? Also das eine ist ja das Anheben, aber das andere ist ja, jeder hat ja so andere Ideen, wie die Augenbraue ausschauen soll, welchen Schwung die haben soll und so weiter. Kann ich das auch beeinflussen damit?
Bis zu einem gewissen Grad, ja, tatsächlich. Also ich kann, das ist ja das, was ich kurz erwähnt habe, je nachdem, wo ich die Nähte ansetze, kann ich natürlich den Bogen tatsächlich korrigieren. Mhm. Also meistens ist es so, dass der seitliche Teil, der seitliche Drittel der Augenbraue zu sehr abgesunken ist und auf das Oberlid drückt. Und es ist also meistens so, dass ich eben mehr auf seitliche Drittel beschränke. Aber es gibt auch Patientinnen und Patienten, wo zur Nasenwurzel hin die Augenbraue einfach zu tief sitzt. Die schauen dann so grimmig sozusagen. Mhm. Und wo man dann eben auch den inneren Teil heben muss. Und all das geht eigentlich mit der endoskopischen Technik super. Also da kann man wirklich ein bisschen modifizieren. Eins muss ich schon dazu sagen, es ist insofern limitiert, ich kann jetzt nicht überkorrigieren. Also wenn jetzt jemand extrem hohe stehende Augenbrauen haben will, was unnatürlich ist und was ich auch eigentlich ablehne grundsätzlich, dann wird man mit der endoskopischen Technik an die Grenzen stoßen. Und dann gibt es den Klassiker, der also 40 Jahre oder älter ist, wo man praktisch einen sogenannten Koronarschnitt macht, also einen Schnitt vom Ohr zu Ohr mehr oder weniger, entweder entlang des Haaransatzes oder in den Haaren und dann wirklich einen Streifen Haut rausnimmt und da den Muskel kürzt und das Ganze dann hochhebt. Ich lehne das grundsätzlich ab. Also ich mache das definitiv nicht, weil ich zerstöre sensible Nervenäste. Das heißt, die Sensibilität im Kopfhautbereich, im behaarten Kopfhautbereich, ist definitiv geschädigt, langfristig geschädigt. Und ob man jetzt an die Akupunktur glaubt oder nicht, aber ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiges Thema. Der Hauptmeridian läuft genau da in der Mitte über den Kopf drüber und den durchtrennt man auch. Also ich finde, dieser Koronarschnitt ist wirklich oldschool und er wird immer noch gemacht, aber ich halte eigentlich nichts davon, ich persönlich.
Ja, klingt nicht gut. Also als Nicht-Mediziner.
Und ich komme mit der endoskopischen Technik absolut weit genug. Also ich kann die Augenbraue sicher ausreichend anheben und mit einem wesentlich geringeren Risiko. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht muss ich mal, wenn es jetzt eher um den inneren Bereich der Augenbraue geht, noch einen zweiten oder besser gesagt einen dritten Schnitt in der Mitte machen, so Scheitelbereich. ankürzen, damit ich eben den inneren Bereich besser anheben kann. Aber das ist gar nicht oft. Meistens reichen eben die kleinen Schnitte im Schläfenbereich völlig aus.
Und wie ist das jetzt? Ich meine, wir haben ja jetzt viel das Wort schneiden und Muskel hier ziehen und da ziehen und so weiter gehört. Wie ist das mit den Ausfallzeiten? Also bin ich da lange außer Gefecht oder wie muss man sich das vorstellen nach so einer Behandlung?
Also das kann relativ schnell gehen. Wünschenswerterweise kommt es zu wenig Schwellung. Da sind wir ja auch immer dahinter. Ohne Lymphdrainage kommt bei mir ja kein Patient aus dem Haus. Natürlich der Blutergus, wobei das auch überraschend selten ist. Also Blutergüsse sind extrem selten bei der Brauenhebung. Und wenn das alles sich im Rahmen hält, dann ist man nach einer Woche, 10 Tage eigentlich soweit wieder optisch hergestellt, man spürt es aber noch. Das muss man sich schon im Klaren sein. Ein Spannungsgefühl ist da. Natürlich, was hier einmal, wenn man auf der Seite schläft und man wacht auf, dass es dann auf der Seite einfach ein bisschen mehr geschwollen ist, damit muss man rechnen. Mhm. Ich empfehle meinen Patienten, 2 Wochen Pause zu machen. Aber oft ist es so, dass sie nach einer Woche kommen zur Nahtentfernung oder Klammernentfernung und es ist alles schon in Ordnung.
Mhm. Und natürlich dann wahrscheinlich auch in der Zeit kein Sport, keine Sauna, kein Solarium und so diese Dinge, die man jetzt auch von anderen Behandlungen kennt.
Mhm. Ja, klar.
Dass man einfach sich ein bisschen einfach zurücknimmt.
Ja, wobei es sicher der große Vorteil ist, dass ja die Narbe selbst in den Haaren ist, also da passiert, da sieht man ja gar nichts davon und es gibt auch keinen Verband. Was ich zum Beispiel schon, ich nenne sie meine hysterischen Pflaster, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas tun, klebe so ein paar Pflasterstreifen an die Stirn für die ersten Tage. Die tue ich meistens so nach 4-5 Tagen wieder runter. Aber die kleine Wunde da in den Haaren, die heilt, man kann nach 3 Tagen Haar waschen, also die heilt eigentlich so ganz problemlos.
Mhm. Super. Und ist das ein Eingriff, den man dann auch das ganze Jahr über vornehmen lassen kann? Also ist dann quasi nichts, was man nicht im Sommer machen könnte? Oder wie siehst du das?
Absolut. Also Sommer wie Winter sollte man nach der Operation die Stirne kühlen. Aber es ist nicht notwendig, dass man da irgendwie jetzt sagt, na, das geht nur im Winter, absolut nicht. Ja, also das geht im Sommer genauso gut.
Ja, weil es gibt ja so Behandlungen, da sagt man, mach mal lieber im Winter. Ja.
Ja, ja. Na, das geht. Das geht das ganze Jahr. Verband hat man auch keinen, wo unter dem man schwitzen kann. Also es ist echt eigentlich sehr, sehr unabhängig von der Jahreszeit. Meine Empfehlung, wenn ich eben diesbezüglich gefragt werde, ist immer die gleiche. Die Zeit, wo Sie Zeit dafür haben, sich selber zu erholen und sich zu schonen, ist die beste Zeit, ganz unabhängig davon, ob Sommer, Herbst oder Winter ist.
Und ist das was man in Vollnarkose macht oder im Dämmerschlaf oder lokal?
Also die meisten mache ich eigentlich in örtlicher Betäubung mit ein bisschen Dämmerschlaf. Das ist so der Standard.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, weil das ist ja auch eine häufige Frage. Vollnarkose ist ja doch immer gewisse Belastung.
Ja, es ist dann oft so, dass man das in Kombination macht. Man macht vielleicht einen Facelift oder es gibt ja auch endoskopische Korrekturen im mittleren und unteren Gesichtsbereich. Und dann macht man die Brauenhebung gleich mit und dann ist es dann, wenn es mehr ist, macht man es natürlich schon in Narkose. Aber der Stirnlift per se oder diese Brauenhebung, die endoskopische per se, da reicht eine örtliche Betäubung mit ein bisschen am gescheiten Rausch.
Ein Rausch.
Absolut aus. Ja.
Und ich darf mir dann natürlich als deine geschätzte Patientin auch schon vorab überlegen, wen ich dann in dem Rausch treffe, ob es Brad Pitt ist oder Keanu Reeves oder wer fällt mir da noch ein?
Ja,
genau. Okay, Verstehe. Ja gut, das ist im Preis mit drin.
Absolut, absolut.
Sehr schön. Ja, ein spannendes, tolles Thema, aber du hast noch was
Ja.
dazu.
Ja, ein, zwei Worte noch vielleicht, weil das gehört einfach dazu, zu den Risiken. Die sind natürlich überschaubar. Ich klopfe dann immer so auf die Stirn und sage, darunter ist es ziemlich stabil. Also da kann nicht wahnsinnig viel passieren. Aber es kann natürlich schon einmal sein, dass sich eine Entzündung bildet, dass der Faden sich entzündet und man den wieder raustun muss. Meistens passiert dann gar nichts, weil es sind ja mehrere Fäden, die das halten und dann ist einer nicht so ein Drama, also nicht der große Verlust. Was ich immer wieder einmal sehe, dass Patientinnen sagen, sie haben im Kopfbereich, also im behaarten Kopfbereich, das Gefühl, sie hätten eine Kappe auf, also Mütze auf. Sie spüren da weniger, weil ein paar Nervenäste werden doch in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn das nur ein kleiner Schnitt ist. Aber das Netzwerk da oben funktioniert super und diese Sensibilität kommt dann nach ein paar Monaten wieder. An einer Stelle muss er auf einen motorischen Nerv aufpassen, der den Stirnmuskel versorgt, also genau das, was die Stirn in Falten legt, oder den Nerv, der die Stirn in Falten legt. Der wird ein bisschen oberflächlich im seitlichen braunen Bereich. Den kenne ich schon persönlich, also auf den
Okay,
passe ich gut auf.
gut.
Aber ab und zu wird er ein bisschen beleidigt, also dass er gedehnt wird. Und dann kann es sein, dass er vorübergehend seinen Dienst einstellt und man nur auf einer Seite die Augenbraue hochziehen kann. Das kommt aber wieder. Das dauert auch meistens ein paar Monate und kommt dann wieder. Also dauerhaft ist das im Normal, ist das eigentlich so gut wie nie. Aber man muss es wissen. Ja,
Ja, also
das ist eigentlich schon das ganze Drama, das passieren kann.
Also ein überschaubares Risiko, das man
Ja,
gut eingrenzen kann.
absolut, absolut.
Ja.
Und ein letztes Wort, nur weil das habe ich jetzt vergessen. Hyaluronsäure kann man auch nehmen. Von den konservativen Maßnahmen, genauso wie das Botulinumtoxin, kann man auch Hyaluronsäure, wenn man das so an der richtigen Stelle, so knapp am Augenhöhlenrand spritzt, knapp unterhalb von der Augenbraue, dann hebt es die Augenbraue auch ein bisschen. Das funktioniert ganz gut.
Wenn man das quantifizieren will, über welche Millimeter oder wie kann man das sich vorstellen? Was ist der Effekt, den man wirklich erreichen kann?
Bei der operativen
Nein,
Technik, oder?
tatsächlich bei den konservativen Geschichten. Also ob das jetzt Botox ist oder Botulinumtoxin oder ob es ein Filler ist oder ob es ein Faden ist.
Also ich habe
Kannst du
ihr.
das ausdrücken irgendwie in Millimetern oder ist schwierig?
Also ich würde mal vom Ranking her würde ich sagen, bei der richtigen Indikation hat Botulinumtoxin an und für sich einen sehr guten Effekt. Also da geht es wirklich um ein, zwei Millimeter hinauf. Das gleiche bei den Fäden, ja, auch natürlich eingeschränkt, meistens im seitlichen Bereich, im inneren Bereich ist da weniger Mobilität. Am wenigsten Lifting-Effekt hat es meinem Dafürhalten nach mit der Hyaluronsäure. Das ist eher optische Korrektur mit Grenzen, weil wenn man zu viel spritzt, dann drückt das Volumen ja wieder aufs Auge runter. Also da ist der Effekt sicher am geringsten. Da würde ich jetzt mit Millimeter fast nicht trauen, Aussage zu treffen. Wobei ich sagen muss, auch beim endoskopischen Brauenlift geht es eigentlich darum, dass man sie positioniert, nicht wirklich anhebt, sondern an die richtige Stelle bringt. Und das ist oft einmal gar nicht weit. Ja? Da geht es wirklich um 2, 3 Millimeter. Und dann reicht es schon.
Aber dann können die Zuhörerinnen das vielleicht so ein bisschen einschätzen, weil so als Frau kenne ich das ja auch. Man steht vorm Spiegel und hebt und schiebt und zieht die Augenbrauen in die
Ja.
vermeintlich richtige Position. Und da kriegt man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, was mit welcher Methode möglich ist.
Genau. Die operative Korrektur, also diese endoskopische Brauenhebung, kann man am besten simulieren, indem man mit der flachen Hand so im seitlichen Schläfenbereich, also wirklich mit der Hohlhand quasi dahergreift und das ein bisschen hochschiebt. Das ist eigentlich der Effekt, den ich kriege mit dem endoskopischen
Okay,
Heben.
Okay. Ja, also ich habe das jetzt gerade mal probiert. Sie sehen das jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, aber ich versuche hier gerade das mal so zu machen, wie der Dr. Hasenhöll das gerade erklärt hat. Okay, also das übe ich noch ein bisschen.
Okay. Ja, übe mal. Nein, passt gut, Astrid, passt super.
Okay.
Nichts zu tun. Ja,
Ja.
gut. Ich hoffe, dass ich damit die Frage so gut nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet habe und vielleicht auch ein bisschen an Material geliefert habe über das Thema Brauenhebe. Und wie gesagt, noch einmal vielen Dank, wie man vielleicht gehört hat. Es ist ein Thema, das ich für extrem wichtig erachte. Und ein Teil der Liedkorrektur ist, ich mache es auch deswegen, um das noch abschließend zu sagen, bei den Liedkorrekturen gern dazu, weil ich dadurch die Länge der Narbe am Oberlid kürzen kann. Ja, wenn ich den Abstand zwischen Augenbraue und Wimpern erhöhe, also verlängere, dann brauche ich nicht mehr so viel Haut wegnehmen. Wenn ich nicht so viel Haut wegnehmen muss, kann ich ja eine kürzere Narbe machen am Oberlid. Weil oft gehen die Narben ja über den Augenwinkel hinaus und in so einen Krähenfüßebereich. Und da wird es immer ein bisschen kritisch, ob man sieht man sie oder sieht man sie nicht, die Narbe. Und da spare ich fast einen halben Zentimeter, wenn ich die Augenbraue positioniere. Und das finde ich auch noch einen wesentlichen positiven
Ja,
Effekt.
klingt nach einem absoluten Vorteil. Ja,
Ja.
super. Ja, also ich, wie gesagt, finde und fand es ein spannendes Thema, einen tollen Austausch, den wir da jetzt wieder hatten. Und ich hoffe auch, liebe Elisabeth, dass wir damit deine Frage umfassend und abschließend behandelt haben. Wenn noch weitere Fragen sind, ihr könnt uns immer erreichen. Jetzt gebe ich wieder an dich, weil das ist traditionell dein Part, nochmal auf die Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen.
Du kennst meine Ansicht, Traditionen sind dazu da, gebrochen zu werden. Aber gut, jetzt bin ich schon dran. Podcast at excellentbeauty.com ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr herzlich gerne Kommentare, Anregungen und Fragen stellen und wir werden sie alle beantworten. Bitte seid uns nicht böse, wenn es nicht in der Sekunde ist, wenn vielleicht ein Podcast dazwischen ist, weil wir oft einmal ein Thema schon vorbereitet haben und die Anfrage wunderbar in das nächste Thema hineinpasst. So war es jetzt eben auch mit der Anfrage von der Elisabeth. Aber wir versprechen, wir gehen auf alles ein und wir freuen uns, wie gesagt, über jedes Mail oder jeden Kommentar. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Zeit. Astrid, vielen Dank für deine Unterstützung.
Immer gerne.
Das nächste Mal bist wieder du dran mit einem Thema. Bin ich schon ganz gespannt. Da geht es dann immer um Sachen, wo ich selber die Augen aufreiße, was es da alles so für neueste Sachen gibt, gerade in Sachen Recht und Pharmarecht. Und da ist die Astrid einfach wirklich firm und das ist toll. Und das wird sicher Thema das nächste Mal.
Ich
Lassen
überlege
wir
mir
uns
was Schönes,
überraschen.
genau.
Ja. Okay, dann gute Zeit und alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Wahre Schönheit.
Tschüss.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.